Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der mir eine Mail geschrieben hat. So einfach kann man in diesen Podcast kommen, denn er schrieb in dieser Mail diesen einen Satz, nachdem ich dann beschlossen habe, ihn einzuladen. Er schrieb, ich zitiere, als Notar erlebe ich es täglich, dass die Menschen mit völlig unrealistischen Vorstellungen über die anfallenden Kosten auf mich zutreten. Wir verdienen als Notare bestimmt nicht schlecht, aber eben doch offensichtlich viel weniger, als die Bürger denken. Zitat Ende. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ich habe auch ein falsches Bild von Notaren gehabt. Ich mache mir Sorgen und insbesondere deswegen, Jens Jeb ist da. Jeb ist richtig, ne? Jens Jeb ist da, Notar, einer von, ich sag gleich, wie wenigen Notaren in Hamburg, da wird man gleich, werden viele staunen. Und ich habe gedacht, den musst du einladen und wirklich ungelogen, zwei Tage später kam ein Brief der hamburgischen Notarkammer, ich hoffe, sie haben sie nicht abgesprochen, in dem es hieß, ich zitiere nochmal, Ihre Berichterstattung erweckt bisweilen einen unrichtigen Eindruck über die Tätigkeit der Notare und die Höhe der Gebühren. Und da habe ich gesagt, Heider, du hast ein schlechtes Gewissen, so geht's nicht weiter. Dein Notar, bei dem du immer bist, der ist auch immer nett. Aber ich habe immer gedacht, die Notare, wow, wenn ich nochmal auf die Welt käme, würde ich Notar werden und würde alles versuchen, Notar zu werden. Und nun stellen wir fest, das ist alles gar nicht so toll. Und nun wollen wir heute einfach mal, das finde ich nämlich super, über all die Vorurteile, die man ja wirklich hat, insbesondere dann, das muss ich sagen, wenn man noch nie bei einem Notar war, über die Vorurteile, wenn man denkt, meine Güte, halbe Stunde vorlesen, 5000 Euro kassieren, den Job hätte ich auch gern. Ich freue mich, Herr Jeb, dass Sie da sind. Sie müssen mal ganz am Anfang erklären, wie man eigentlich Notar wird. Weil man denkt ja so, wenn man sich nicht damit auskennt, es gibt bestimmt in Hamburg 800 Notare oder mindestens 100. Und selbst die gibt es nicht, oder?
Das stimmt. Wir sind relativ wenig.
Wie viel genau?
Die ganz genaue Zahl.
70 habe ich mal irgendwie, kann das sein?
Ein paar mehr sind es. Ich glaube, wir sind bei 76, aber da mag mich jetzt meine eigene Kammer dann zurechtweisen. Ganz genau weiß ich es nicht, aber irgendwo in dem Rahmen. Bevor wir aber anfangen, und ich erzähle das alles gerne, also um Gottes Willen, niemand muss sich Sorgen um die Notare machen und ganz offensichtlich natürlich auch nicht um die Notare in Hamburg speziell. Also wenn das der Eindruck wäre, der hier mitgeht, dann hätte ich einen völlig falschen Eindruck erweckt. Also uns geht's prima, uns geht's super und keiner muss sich Gedanken machen. Der Anlass war nur, und da kommen wir nachher nochmal zu, eine Berichterstattung, wenn das richtig wäre, was da drin steht. Ja,
dann würde es den roten Notaren noch viel besser gehen.
Ja, besser, das wäre unzumutbar viel, dann müsste ich mich schämen. Und so kann ich sagen, ich schäme mich nicht. Aber erstmal zu Ihrer Frage, wie wird man Notar? Also mal ganz grob, in Deutschland zwei Arten von Notaren gibt's. Es gibt die hauptberuflichen Notare, die gibt es in Hamburg. Und dann gibt es Notare, das sind eigentlich vor allen Dingen Rechtsanwälte, die sind Notar im Nebenberuf. Und die gibt's. Wir sind ja hier in Hamburg und haben auch viele Leser, Sie wahrscheinlich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die gibt es nämlich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und das ist in Deutschland so ein bisschen aufgeteilt. Das Hamburger System ist nicht nur in Hamburg so, das gibt's auch in Bayern. Das gibt's jetzt in Baden-Württemberg, das gibt's in allen ostdeutschen Flächenländern. Das gibt's linksrheinisch, aber nicht rechtsrheinisch. Also man merkt schon, da muss eine Menge Tradition hinter sein. Anders ist das ja gar nicht zu erklären. Das ist sicherlich kein System, was sich irgendeiner mal so ausgedacht hat mit dieser Spaltung. Also in Hamburg hauptberufliches Notariat, auch nur Notariat genannt, weil wir nur Notare sind. Und früher war das in Hamburg ein bisschen peinlich eigentlich. Da wurde man Notar, wenn man Sohn eines Notars war.
Tatsächlich?
Ja, im Wesentlichen. Also relativ lange. Denn um Notar zu werden, musste man erstmal Notarassessor sein. Das ist heute noch so. Das ist eine dreijährige Phase, nachdem man bereits Jura studiert hat, meistens promoviert hat, vielleicht im Ausland war. Das ist nochmal 3 Jahre quasi Ausbildung. Und dafür brauchte man einen Ort, der einen ausgebildet hat. Und früher war das dann halt quasi Papas Kanzlei. Und das war halt sehr männerdominiert.
Und dann konnte man das tatsächlich vererben?
Es war, ich meine, es ist ja vor meiner Zeit gewesen, aber faktisch war das so, bis das Verfassungsgericht dem mal einen Riegel vorgeschoben hat. Und man erzählt sich da zum Teil auch peinliche Geschichten, aber das ist ja die Vergangenheit, nicht? Und insofern ist es Gott sei Dank, man hat sich dann vom Saulus zum Paulus gewandelt und jetzt muss man wirklich sagen, also toi toi toi, das Hamburger System, würde ich sagen, ist vorbildlich. Wie wird man Notar? Es ist so, es werden eben diese Stellen zum Notarassessor, also für diese dreijährige Vorbereitungszeit, die werden ausgeschrieben. Da gibt es deutschlandweit eine Ausschreibung und dann kann man sich bewerben. Insbesondere Frauen werden also auch gebeten, sich zu bewerben, um dann noch mehr Frauen in den Beruf zu bekommen. Wir haben auch schon eine ganze Menge.
Wie viel haben Sie es im Kopf? Wie viele Frauen?
Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Männer?
Aber
Verhältnis?
Verhältnis wahrscheinlich immer noch eher 20% Frauen, 80% Männer. Aber jetzt auch nicht null, ne? Also oder so. Also das, und wir sind zu viert bei uns, zum Beispiel in der Sozietät. Ich bin hier am Rathausmarkt, deswegen bin ich auch zu Fuß gekommen und wir sind drei Männer und eine Frau. Und die ist jetzt neu dazugekommen, da sind wir auch heilfroh drum, weil ich das auch ganz gut und wichtig finde. So, wie bewirbt man sich? Man bewirbt sich einfach, indem man dann der Justizbehörde schreibt und sagt, man würde gerne Notar, Assessor in Hamburg werden. Und worauf kommt's an? Es kommt schon sehr stark auf die Noten an in beiden Staatsexamen. Das erste heißt mittlerweile erste juristische Prüfung und das zweite ist ein zweites Staatsexamen. Und wer nicht Jurist ist, der kennt das nicht. Wer Juristen in der Familie hat, der weiß, die Noten bei den Juristen sind so ein bisschen bekloppt. Ja, also wenn man in Jura ein vollbefriedigend im Examen hat, dann ist das ein Grund, wirklich den Champagner aufzumachen. Ja. Ja, es gibt, glaube ich, kein anderes Fach der Welt, wo man mit dem Vollbefriedigen nach Hause kommt und alle in Jubel ausbrechen.
Und es gibt aber auch welche, die eine Eins oder eine Zwei haben, gibt's auch. Aber die sind dann, die werden dann irgendwie im Supreme Court.
Nee, die werden Notar in Hamburg.
Okay, und das heißt, es entscheidet tatsächlich heute die Justizbehörde. Am Ende wäre Notar.
Ich kann mal erzählen, wie das bei mir war. Ich habe mich damals beworben und es ist faktisch so, man muss sagen, also man muss zweimal gut haben in beiden Staatsexamen. Ja, dann hat man eine realistische Chance. Wenn man einen sehr gut dabei hat, ist natürlich auch gut. Wenn eins nur vollbefriedigend ist und wie gesagt, nur muss man echt in Anführungsstriche setzen, weil das ist eine tolle Note, dann wird es aber schon von den Voraussetzungen sehr eng. Und dann bewerben sich da vielleicht 40 Leute, die überhaupt so sagen, na gut, das macht Sinn. Und davon werden dann jetzt Pi mal Daumen 10 ausgewählt und die kommen nochmal zum Vorstellungsgespräch. Und das Vorstellungsgespräch hatte ich und dann dachte ich, da gehe ich da rein und sitze da vor 2, 3 Leuten und ich saß vor 11. Mhm. 5 Notaren, 5 Richtern beziehungsweise Leuten von der Justizbehörde und noch der Kammergeschäftsführer. Und dann wird man da nochmal persönlich so ein bisschen in die Mangel genommen, einfach um auch mal zu sehen, kann der auch reden mit Menschen oder ist das nur jemand, der zwar sehr schlau ist, aber ansonsten die Zähne nicht auseinanderkriegt. Und das fließt durchaus mit ein und dann sucht Hamburg, also jetzt nicht nur nach Note, aber klar auch nach Note, dann ja im Jahr im Grunde 2 aus, die werden Notarassessor. Das ist so die Rate.
Okay, und dann kriegt man das Notariat, bekommt man dann, wenn eins frei wird?
Wenn eins frei wird, wobei man sagen muss, auch da Hamburg ein bisschen besonders, also es gibt nicht das Notariat, was frei wird, die Notarstelle, sondern es gibt eine Notarstelle in Hamburg. Und die wird halt frei, wenn ein Notar oder eine Notarin das Amt entweder niederlegen vorzeitig, das machen nicht so viele, oder 70 werden, dann muss man aufhören. Das war früher anders, da musste man aufhören, wenn man starb. Das hat man dann als nicht mehr ganz so sinnvoll erachtet und 70 ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit. Ja, oder man stirbt in der Tat, bevor man 70 ist, wie zum Beispiel mein verstorbener Seniorpartner, dann wird auch eine Stelle frei. Und diese Stelle ist aber nicht verortet. Nicht? Also man bewirbt sich dann und wird Notar. Und ob man dann aber irgendwo sein eigenes Notariat aufmacht oder ob man zu einem, ja, zu anderen Notarin geht, das hängt dann doch wieder von der Verhandlung ab, davon, ob man sich sympathisch ist, wen man kennt. Also man könnte jederzeit sagen, ich bin hier Notarin, dann ist natürlich ein bisschen holprig zu starten. Oder man geht irgendwo hin, wo schon ein etabliertes Büro ist. Das Amt ist aber ein individuelles Amt, was jeder hat.
Und wie wir gelernt haben, auf Lebenszeit begrenzt bis 70. Das haben wir jetzt, genau. Und wenn Sie jetzt jemanden sagen, Sie treffen jemanden und sagen, ich bin Notar, wie ist dann die Reaktion?
Ich würde jetzt am liebsten sagen, die denken, was, so jung und Notar? Aber ich muss zugeben, die Reaktion lässt nach.
Aber gibt es nicht dieses, so, es gibt ja so, also die Reaktion, die man normalerweise immer hört, so, oh, Notar, wäre ich eigentlich auch gern? Und dann gibt's halt die ganzen, dann kommen die ganzen Geschichten. Ich habe da gesessen, ich habe mir eine Wohnung gekauft, 1,5 Stunden hat er mir was vorgelesen und dann 5 Tage später kam die Rechnung, 8.500 Euro. Das ist mal ein Stundenlohn.
Ja, also das denkt natürlich viele und das Ganze.
Es ist ja auch so zum Teil, oder nicht? Es gibt, oder?
Jein, sagen wir so. Also das, was wir machen, das leidet unter dem gleichen wie Corona-Vorsorge. Das ist nämlich das Präventionsparadox. Ja, der Grund, warum die Leute denken, sie zahlen so viel Geld nur dafür, dass der Notar vorgelesen hat, ist, dass alles, was wir sonst noch machen, so super klappt. Also es ist jetzt nicht soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber es ist ja wirklich so. Wenn alles so funktioniert, wie es soll, kriegt der Mandant fast nichts sonst mit von dem, was wir tun. Aber wir tun einfach eine ganze Menge. Und zwar schon vorher, können wir gleich drauf eingehen, und hinterher. Und wenn es uns nicht gäbe, gäbe es halt ganz viele Probleme, die es jetzt aber einfach nicht gibt, weil es uns gibt. Aber Dinge, die es nicht gibt, die nimmt man ja nicht wahr.
Okay, nehmen wir mal das ganz einfach. Man könnte sich ja eine Welt denken auch, das gibt es wahrscheinlich irgendwo auf der Welt auch, wahrscheinlich überall außerhalb Deutschlands, ich weiß es gar nicht.
Nö, also nicht? Es ist kein deutsches Ding. Es nennt sich auch das lateinische Notariat. Also das haben wir in Europa in den meisten Ländern.
Aber also jetzt, man kauft eine Wohnung, ne? Man kauft eine Wohnung und man könnte einfach sagen, Verkäufer und Käufer treffen sich, machen einen Vertrag, wie das ja bei tausenden von Dingen passiert. Ja. Fertig aus und alles ist gut. Verkäufer A übergibt die Wohnung an Käufer B. Kann da auch klappen, auch ohne Notar.
Klappt beim Brötchenkauf ziemlich gut,
ohne Notar. Genau, Fernseher geht auch. Auto geht auch ohne Notar.
Ja, wird aber schon spannender beim Auto, weil da reden wir ja schon über größere Summen. Und ist ja auch immer so eine Sache. Ja, wer zuckt eigentlich zuerst? Also wer gibt zuerst den Schein raus und das Auto her oder wer zahlt zuerst?
Okay.
Das ist gar nicht so ohne. Also da ist schon eine Menge Vertrauen drin, was man haben muss. Und da reden wir noch über ein Auto, ein gebrauchtes. Und also im allerschlimmsten Fall fällt man einmal auf die Nase und weiß es beim nächsten Mal besser. Mhm. Also nehmen wir nur mal das Brötchen, weil es so einfach ist, ne? Das ist ja easy. Ja? Ich gehe irgendwo hin, kaufe ein Brötchen, gebe das Geld, kriege das Brötchen. Da sind dann drei Verträge schon passiert. Wir Juristen wissen das. Ja? Ein schuldrechtlicher Vertrag, ein Brötchenkaufvertrag, nicht beurkundungsbedürftig. Ja? Der Bäcker verpflichtet sich, ein Brötchen zu übergeben und zu übereignen. Der Käufer sagt, ja, ich zahle dafür 80 Cent oder was aktuell gerade so an ist. Da gibt es da zwei weitere Verträge, zwei dingliche Verträge, nämlich das Brötchen muss ja den Eigentümer wechseln durch Übergabe und Einigung und das Geld muss auch den Eigentümer wechseln. Drei Verträge bei einem Brötchenkauf, das ist schon mal eine starke Sache. Wenn das schief geht, also das Brötchen Mist ist, gehe ich beim nächsten Mal woanders hin.
Ja.
Das klappt aber beim Grundschusskauf nicht. Also wenn Sie alles, was Sie an Ersparten haben, weggeben und dann sind Sie aber gar nicht Eigentümer der Wohnung, da haben Sie ein Problem. Es gab mal so einen Betrüger. Und es gibt eigentlich immer nur Betrüger, wenn die Leute anfangen, krumme Dinger zu machen. Also im Notariat kann man mit Betrug eigentlich kein Geld verdienen. Dafür sorgen wir. Aber ich habe mal von einem gehört, der hat sich einfach eine Villa gemietet, so für 4 Wochen, und hat dann behauptet, er will sie verkaufen. Und hat ganz viele Leute rumgeführt und gesagt, es ist meine. Und da hat er gesagt, es ist ein Notverkauf. Es muss ganz schnell gehen und ich weiß, ich verkaufe die unter Wert. Ja. Aber ich brauche jetzt ganz, ganz schnell schon mal 50.000 Euro und den Rest machen wir dann beim Notar. Und die Leute haben, das ist ja immer so, ne, in dem Moment, wo man ihnen sagt, du kannst hier 20 Euro sparen, sagen so, na, ob das reicht. Aber man sagt, du kannst 120.000 Euro sparen, dann werden sie alle sorglos.
Ja.
Und dann haben halt ganz viele Leute dem 50.000 Euro Bar in die Hand gedrückt und haben darauf gehofft, dass es den Notartermin gab. Und den gab es natürlich nicht, weil das gab ja auch nichts zu verkaufen. Und der war weg und das Geld war weg und Eigentümer ist gar keiner geworden.
Das heißt, damit ich das jetzt verstehe, Ihre Dienstleistung, die ich nicht sehe, ich kaufe mir ein Haus, sagen wir mal für, wie kann man jetzt immer schnell rechnen, 500.000 Euro. Mhm. Ist, glaube ich, so, findet man in Hamburg zwar kein Haus
für. Kein Haus für,
aber wir tun mal so, 500.000 Euro. Und Sie checken jetzt, Sie wissen, ich bin der Käufer und Sie checken jetzt den Verkäufer. Sie gucken, hat er das Haus überhaupt? Gibt es da Grundschulden auf dem Grundstück? Das checken Sie alles vorher, ohne dass ich es überhaupt mitkriege. Das heißt, Sie garantieren mir dann auch, wenn ich bei Ihnen bin und das unterschreibe, dass ich kriege dann auch mein Geld und mein Grundstück oder mein Haus. Und wenn es nicht klappt, kann ich dann sagen zu Ihnen, Herr Jeep, hallo.
Ja. 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 Also es ist so, das muss man auch immer sehen bei allem, was wir tun, mit dem, was wir machen, ist auch eine Haftung verbunden. Hm. Wir halten auch den Kopf dafür hin. Das ist eben, das ist dann auch immer die andere Seite, wenn man eine Menge Geld verdient, und das tun wir, dass wir aber auch im Gegenzug persönlich haften. Und wir haben eine Menge Verträge, die wir im Jahr machen. Und genau das tun wir, ne? Also wer bei uns sitzt und den Vertrag abschließt, der weiß, es ist, ich komme gleich auf die eine Ausnahme, faktisch nicht denkbar, dass er sein Geld ausgibt, aber nicht Eigentümer von dem Haus wird. Und zwar Eigentümer genau so, wie er es werden sollte. Also von einem Grundbuch, was unbelastet ist, wo nicht noch Banken oder Gläubiger des Verkäufers drin sind, sondern da ist dann nur eine Bank drin meistens oder zwei, nämlich die des Käufers, mit denen er den Kaufpreis finanziert hat. Und wir wissen also auch, wer der Verkäufer ist. Wir haben das Grundbuch geprüft, wir haben diese ganzen Dinge geprüft. Und wenn die bei uns sitzen, und das ist das, was die Leute mitbekommen, prüfen wir natürlich auch, ob sie es wirklich sind. Also da müssen
gut, das ist einfach,
auch,
ja.
Auch die
muss man seinen Ausweis immer vorher vorzeigen.
Ja, so einfach, wenn man ehrlich ist, ist das auch nicht, weil, naja, ne? Also manche haben ja auch alte Ausweise. Ja. oder früher reichte auch ein Führerschein. Haben sie einen Führerschein gehabt von unserem langhaarigen 18-Jährigen und jetzt sitzt ein distinguierter mit 50-Jähriger vor ihnen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber dass da jetzt einer kommt, der gar nicht derjenige ist, das haben wir dann nicht. Und das stellen wir schon sicher.
Okay. Trotzdem sagt man sich natürlich, bei 500.000 Euro ist die Notargebühr 1,5%, richtig? Nein. Nee, wie viel ist es?
Ja, 1%? Jetzt kommen wir zu dem Anlass meines Briefes.
Genau.
Ja, mein Brief war ja nicht, Herr Heider, ich will mal in Ihren Podcast, sondern mein Brief war, ah, oh Mann. Was haben Sie gemacht? Sie haben berichtet über das neue Maklerrecht, was jetzt kommt.
Genau. Wenn dieser Podcast erscheint, ist es schon gekommen?
Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wann erscheint er. Also, das werden wir hören. Also es ist schon da. Wir haben offenbar nach dem 23.
Dezember gesprochen. Dezember,
genau, gesprochen. Und der 23. Dezember ist ein ganz toller Termin. Da geht nämlich neues Maklerrecht tritt in Kraft. Und danach ist, wenn man es mal ganz einfach macht, die Maklerkotage beim Grundschutzkaufvertrag zu teilen zwischen Verkäufer und Käufer. Es ist, wie man so denken kann, natürlich viel, viel komplizierter im Detail. Ich habe da so einen kleinen Aufsatz drüber geschrieben, weil das so ein schönes Beispiel ist für schlechtes Recht. Und ich habe auch so einen eigenen Podcast, da heißt Recht schreiben. Und da gibt's auch eine Folge, die beschäftigt sich genau mit diesem Maklerrecht, weil das eigentlich etwas ist, was relativ einfach zu regeln wäre und was der Gesetzgeber wieder mal einigermaßen kompliziert, unverständlich und auch mit vielen offenen Fragen geregelt hat. So, und das hat das Abendblatt zum Anlass genommen, darüber zu berichten, fand ich ja gut. Und da gab es eine schöne Übersicht, so eine Grafik, was kostet eigentlich der Grundschusskauf in Hamburg? Und dann gab es da eben 6,5% Makler. Dann gab es 4,5% Grunderwerbsteuer, so ist das in Hamburg.
Alles richtig bisher, genau. Ja.
Und dann gab es so einen schwarzen Balken, der war zwar dünner als die anderen, aber immer noch ziemlich dick, 2% Notar.
Ja, falsch. Aber eins sagte 1,5, habe ich ja schon richtig gesagt, oder nicht? Sagen Sie einmal kurz, wie viel ist es denn? Es ist doch 1,5%.
Nein. Sondern? Nein. Also ich habe es Ihnen, das habe ich Ihnen geschrieben. Also ich habe es mal ausgerechnet, dann auch. Also erstmal muss man wissen, bei uns, es gibt keine Prozente, sondern es gibt so eine Tabelle.
Ja.
Also degressiv, ja. Je höher der Preis, desto prozentual weniger ist
es. Okay, wir haben jetzt ja 500.000 Euro.
Ja, bei 500.000 sind wir bei unter 0,7%.
Okay.
Ja, statt 2.
Okay.
Und die 1,5, das ist so ein Richtwert, so ein Pi mal Daumenwert, da ist dann auch immer meistens drin schon die Grundschuld.
Die Grundschuld mit drin.
Okay. Also ich kaufe nicht nur den Grundschutzkaufvertrag, sondern ich bestelle auch eine Grundschuld, eine Sicherheit für die Bank. Und es sind die, und das fehlte da total, die Gerichtsgebühren drin. Also auch das Grundbuchamt beim Amtsgericht, die müssen eine Vormerkung eintragen, wieder löschen, das kostet was, und die müssen auch das Eigentum umschreiben, prüfen, das kostet auch was. Okay. Wenn man das alles zusammennimmt,
dann kommt man auf diese 1,5.
Dann kommt man Pi mal Daumen auf die 1,5. Manchmal ein bisschen mehr bei ganz geringen.
Das heißt,
Preisen.
Beim Notar bleibt jetzt, wenn wir bei den 500.000 Euro Beispiel, 0,7 sind also 3.500 Euro.
Ungefähr,
ja. Netto plus Mehrwertsteuer kommt noch oben.
Nee, drauf. Die 0,7 waren schon inklusive
Mehrwertsteuer. Inklusive Mehrwertsteuer, ja. Okay. Ist für, wie viel Arbeit stecken Sie rein in so einen Hausverkauf mit 500.000 Euro? Ist das wahrscheinlich auch von bis?
Ja, wobei man sagen muss, also das geht ja los schon bei dem Entwurf des Vertrages. Das Tolle beim Notar, und deswegen bin ich auch total gerne Notar, ist, stellen Sie sich mal vor, es gäbe uns nicht. So, und jetzt sind Sie Verkäufer und Sie wollen Ihre Wohnung verkaufen. Was machen Sie? Notar gibt's nicht. Sie brauchen einen Vertrag. Sie nehmen also einen Anwalt oder jemanden und sagen dem, mach mal einen Vertrag für mich, bei dem ich richtig gut wegkomme.
Ja, aber ich würde auch immer sagen, bei dem andere auch, also du, dass es fair ist. Würde ich jetzt sagen.
Würden Sie sagen,
ja.
Weil Sie auch ein netter, fairer Mensch sind. Ja, aber ich kenne auch viele, die haben da ganz spezielle Ideen.
Okay.
So. Und die stehen da erstmal drin. Und dann sind sie jetzt vielleicht ein Käufer, der das nicht weiß und denkt sich, das ist ja alles prima und freuen sich und denken, ich bin fair, also ist der Verkäufer auch fair und unterschreiben sie es. Und da stellen sie fest, sie haben da eine ganze Menge Dinge unterschrieben, sind zu ihrem Nachteil.
Ja.
Hat ja keiner kontrolliert.
Stimmt.
Oder sie nehmen ihren eigenen Anwalt, den sie auch bezahlen müssen, dann prüft er das, sagt, boah, so geht das nicht, ne? Wir müssen das ganz anders machen und schreibt erstmal ganz viele Sachen rein, die jetzt käuferfreundlich sind. Und dann sagt aber jetzt der Anwalt vom Verkäufer, na, so haben wir auch nicht gewettet. Also vielleicht war der erste ein bisschen arg auf unserer Seite, aber der ist jetzt aber sehr käuferfreundlich. Und dann geht das so ein paar Mal hin und her. Und so werden ja auch, muss man ja sagen, richtige Verträge, große Verträge, Wirtschaftsverträge ausgehandelt. Ja. Nur da geht es natürlich nochmal um ganz andere Beträge.
Das heißt, der Notar, so habe ich es immer verstanden, der Notar ist, ich will nicht sagen, unabhängig, aber doch. Er sieht beide Seiten, obwohl er von einem beauftragt wird.
Nee, er wird auch, also beide sind auch Kostenschuldner am Ende, ja. Beide gelten als Auftraggeber. Ich habe nicht einen. Es gibt zwar immer einen.
Also Sie kriegen von beiden 0,7?
Das nicht. Das einigen sich ja die Partner. Nein, nein.
Wollte gerade sagen. Sie können das,
Sie können immer das, nur vom, das Gesetz ändern. Dann würde ich aber
immer nur von dem Käufer. Der Käufer zahlt.
Genau. Aber das liegt daran, dass einmal das Gesetz sagt, im BGB steht grundsätzlich drin, solche Nebengebühren zahlt der Käufer. Aber die könnten sich natürlich auch es andersrum machen. Der Verkäufer zahlt die. Es macht nicht so viel Sinn, weil der das ja quasi auf den Kaufpreis draufhauen würde. Und dann würde der Kaufpreis ja wieder für die Bemessung der Grunderwerbsteuer herangezogen. Ja. Also macht das schon Sinn, dass das der Käufer zahlt. Aber ich bin der Notar für beide. Und das muss man sagen, das gilt eben auch in den Fällen, wo ich, sage ich mal, dann habe ich ja auch, ich mache recht viel Bauträgerrecht und Aufteilungsrecht, also viel Wohnungskaufverträge. Und wenn ich einen Bauträger habe, der etwas baut mit 40 Wohnungen und die werden alle bei mir verkauft, dann habe ich natürlich 40 Mal den gleichen Mandanten da.
Ja.
Jetzt könnte man meinen, dann ist das der Notar von dem Bauträger. Und der ist ja bestimmt einseitig. So ist es aber nicht. Im Gegenteil. Also ich denke mir schon bei dem Entwurf des Vertrages den Käufer mit. Das heißt, ich habe.
Das ist aber ein gutes Beispiel. Aber wenn Sie 40 Mal die gleichen Wohnungen verkaufen, dann müssen Sie ja nur einmal den Vertrag machen und können dann 40 Mal die Rechnung stellen. Das ist ja so, das würde man einen großen Konzern Skalierungseffekte nennen.
Ja, das wäre so, aber wie gesagt, das unterschätzt, was man insgesamt tut. Also der reine Entwurf des Vertrages ist in der Tat, wenn das wirklich ein Neubauobjekt ist,
ja.
Also ist ja auch vieles sind ja Altbauprojekte, die aufgeteilt sind, mal mit Mieter, mal ohne, mal so. Wenn es Neubau ist, ist der Vertrag sicherlich 40 Mal im Wesentlichen der gleiche. Nur, der muss natürlich genauso vorbereitet werden, der muss genauso beurkundet werden, er muss abgewickelt werden. Also alles, was davor und danach läuft, die Arbeit ist ja die gleiche. Mhm. Für mich als Notar ist die Arbeit etwas geringer in der Vorbereitung, weil ich es halt einmal mache und nicht 40 Mal.
Also es ist nicht dieses Gefühl, was man immer hat, naja Leute, die haben da 10 Standardverträge, die greifen die raus und dann geht ein Sachbearbeiter drauf und dann liest der Notar den vor?
Ich sage immer, 95% in jedem Vertrag sind identisch zu einem anderen. Und 5% sind anders. Es sind aber immer andere 5%.
Okay, und das ist das, was die Arbeit so... Man könnte sich auch vorstellen, wie beim Anwalt, man zahlt stundenweise. Aber Sie sagen, am Ende würde man auf die gleiche Summe kommen? Also was kriegt so ein Anwalt für sowas? 200, 300 Euro die Stunde berechnet?
Naja, eher 400 oder so.
Okay.
Je nachdem, wie viele Leute er bezahlen muss. Genau, 400. Das Problem ist, es würde im unteren Bereich deutlich teurer werden.
Ja.
Nicht? Und im oberen, also die viel Geld haben, würden weniger zahlen.
Ah, okay.
Und deswegen ist das mal die große Frage, ob das so sinnvoll ist. Das ist ja im positiven Sinne eigentlich ein extrem... ich sage jetzt mal fast sozialistisches System, aber es ist ja total fair. Das, was wir machen, wir werden eben nicht bezahlt nach Aufwand. Das heißt, wenn eine alte Frau zu mir kommt, und die kommen ja zu mir,
ja, klar.
Und die möchte ein Testament haben und hat ganz viele Fragen und ist sie auch nicht sicher und lässt sich zweimal beraten und hat aber ein Vermögen vielleicht von, ja, gar nicht viel, 10.000 Euro. Das sind so wichtige Dinge für sie. Dann kriege ich dafür fast nichts.
Mhm.
Verdiene ich vielleicht 120 Euro. Und habe aber allein selber schon 2 Stunden in nur 3 Stunden.
Und Sie können Sie dürfen niemanden ablehnen?
Ich darf niemanden ablehnen.
Sie müssen immer alles vorlesen.
Ja. Also fast.
Es gibt
ja auch Dinge, wo ich nur eine Unterschrift
genau, glaube. Aber normal, warum eigentlich? Weil die Leute kriegen es ja nach Hause geschickt, sowohl beim Wohnungskauf, Hauskauf, 2 Wochen vorher. Testament kann man sich zu Hause angucken. Alle haben es einmal gelesen.
Nein,
alle
haben sie nicht.
Ah, haben Sie, ach so.
Sie hätten es können,
ja. Genau, also die Chance wäre aber da. Also,
ja, ja.
Weiß nicht, wenn ich jetzt was nach Hause kriege, irgendwie für einen Wohnungskauf, dann lese ich es mir doch einmal in Ruhe durch.
Ja,
und habe dann vielleicht so ein paar Fragen und sag, ja. Guck mal, was heißt denn das und wie die Baustelle da und sonst was alles. Aber ach so, viele hören es dann bei Ihnen zum ersten Mal?
Den Eindruck muss man gewinnen, ja.
Tatsächlich.
Also, das ist ja komisch, aber je länger ich den Beruf ausübe, desto größer oder desto stärker bin ich davon überzeugt, dass das Vorlesen eine ganz, ganz essentielle Sache ist. Denn das zwingt einfach nochmal dazu, sich einmal konzentriert damit zu beschäftigen. Und sich konzentriert mit dem Text beschäftigen, das haben viele einfach nicht gemacht. Mhm. Die Welt wird immer schnelllieber, alles ist digital, hier kriegt man was, da gucke ich kurz rein, ich schieb's zur Seite, auch was, heute ist der Termin, na gut, dann lass uns los. Also ich merke bei vielen und auch übrigens bei vielen Professionellen dann, dass sie es eben nicht nochmal gelesen haben, auch für die ist es wichtig. Und ich erkläre es ja. Also wenn ich die Beurkundung nur so machen würde, dass ich auch nur vorlese. Ja? Also erstens würde es mir keinen Spaß machen, zweitens wäre der ganze Witz ja auch weg.
Mhm.
Es geht ja darum, nicht nur es runterzurattern, also gar nicht es zu rattern, sondern zu erklären, was bedeutet das hier, zu gucken, verstehen die das gerade oder nicht. Und da ist ja jeder Käufer anders.
Und das aber wie machen Sie das? Ich hab jetzt neulich mal so eine Beurkundung miterlebt, eben bei so einer Immobiliengeschichte. Und da hatte ich ja schon den Eindruck, es geht ja auch darum, das sind dann 21 Seiten und du musst ja irgendwann mal, das geht dann schon sehr schnell. Also Notare können sehr schnell lesen und sie gucken dann zwischendurch so hoch, sind die noch da, hören die noch zu? Oder also man stellt dann zwischendurch so Fragen, das ist ja was anderes, das ist ja für sie einfach, aber woran... Wenn jetzt Sie lesen 21 Seiten vor nee. Und... Nee, ach, lesen Sie nicht.
Also doch,
doch.
Ich lese keine 21, weil meine Urkunden keine 21 Seiten
haben. Wow, sondern?
Grundschutzkaufvertrag 8.
Okay, cool.
Bauträger vielleicht 11,
oh.
Also Neubau. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Vertrag mit 21 Seiten für den normalen Bürger eigentlich nicht mehr verständlich ist.
Das stimmt. Das schon der mit 5 ist wahrscheinlich schon.
Der wird schon schwierig.
Genau.
Jetzt muss man sagen, in so einem Vertrag, da stehen natürlich so die letzten 2,5 Seiten sind quasi Technik, Anweisung an den Notar, wie es läuft. Das ist nichts, was die Parteien untereinander vereinbaren. Der Kern eines Grundstückskaufvertrages, den kann man auf 5 Seiten verständlich und aber auch umfassend unterbringen. Mhm. Man muss nicht alles, was im Gesetz steht, für jeden Einzelfall im Vertrag wiederholen. Es reicht ja, dass ich weiß, das ist da, wenn das Problem auftaucht. Mhm. Und es gibt aber so eine Tendenz von Leuten, alles lieber reinzuschreiben. Das ist ja auch so eine Geschichte nach dem Motto, ja, wenn es dann schief geht, ich hatte es ja drin.
Genau.
Nur wenn das dazu führt, dass die Leute den Vertrag gar nicht mehr verstehen, dann geht es ja nur noch darum, meinen eigenen Hintern zu retten. Das ist aber nicht die Idee der Beurkundung, sondern nicht die Idee des Vertrages. Die Idee ist, dass die Parteien möglichst gut verstehen, was sie da tun und möglichst glatt und ohne Sorgen und ohne verständliche Schwierigkeiten durchgehen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man sich eben sehr viel Mühe geben muss und darf, eben auch einen halben Satz, wenn man ihn weglassen kann, und es ist noch klarer, sich die Mühe zu geben, diesen halben Satz nicht vorzulesen, zu müssen, weil er okay. einfach nicht da ist, weil er knapper, besser.
Aber beim Vorlesen ist. Und dann gucken Sie und sagen Sie dann manchmal zu den
Klienten,
sagen Sie, verstehen Sie das eigentlich?
Je nachdem, also vor allem, wenn Leute ihre Kinder mitbringen, die ja. Jura studieren, die müssen natürlich dann manchmal ran und dann werden die so ein bisschen, es ist jetzt gar nicht gemein, aber die frage ich dann mal, auch weil es mich interessiert, ob die solche praktischen Dinge dann überhaupt kennen. Nein, es gibt schon, ich sag mal so, es gibt Dinge im Vertrag, von denen ich sage, es ist wichtig, dass sie drin sind, aber wo ich auch sage, es ist egal, ob es die Leute jetzt verstanden haben oder nicht. Mhm. Ich sage als Notar so gut, dass es drin ist.
Genau.
Wenn der seltene Fall kommt, dass ihr es braucht, dann werdet ihr sehen, es war gut. Das müsst ihr heute nicht verstehen. Wer es versteht und möchte, dem erkläre ich es, aber da ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Es gibt aber andere Dinge, die muss jeder verstehen. Und das sind auch die, wo ich immer vom Vorlesen dann zurücktrete und das einfach erkläre. Also ich behaupte mal, eine Beurkundung bei mir ist nur zur Hälfte vorlesen und zur Hälfte okay. erklären.
Und es muss, das ist, frage ich mich, muss jeder einzelne Satz, der da drin steht, vorgelesen werden? Nein.
Ja.
Ja, ah, doch. Okay.
Ja. Ja, weil, also von der reinen Theorie, was tun wir? Wie ja. nennt sich das? Das ist ein Protokoll, was ja. wir aufsetzen, einer Verhandlung. Und das geht damit los, dass A und B erscheinen und zu mir, zum Protokoll erklären. Also ich nehme ja quasi, ich schreibe auf, was die sagen. Das ist die Theorie.
Ja.
Das sagt natürlich keiner von beiden. Also lese ich vor, was sie sagen. Und sie sagen es dadurch, dass sie mit dem Kopf nicken und sagen, so soll es sein. Aber es ist ja deren Wille. Deswegen ist es manchmal auch ganz lustig, also man kriegt selten mal, ich habe ja auch die Urkunden meines verstorbenen Seniors und manchmal kommen auch Leute nach 15 Jahren und sagen, was hat denn der Notar damals geschrieben? Das ist ja völlig blödsinnig. Mhm. Und dann muss man sagen, manchmal ist aber leider das, was die Leute wollen, völlig blödsinnig und auch wenn der Notar das 5-mal gesagt hat, die wollen es trotzdem und am Ende des Tages, also wenn es rechtlich möglich ist und die Parteien das partout wollen, schreibe ich es halt auch auf. Es ist ja nicht meine Urkunde, es ist die Willenserklärung der Parteien, der Leute, die da bei mir sitzen.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, warum Sie jeden Satz vorlesen müssen, weil es...
Ach so, ja, also ich muss natürlich... Ach so,
aber Hat er gesagt?
Er muss jeden Satz vorlesen, weil eben jeder Satz ein Satz ist, den die gesagt haben. Also und dadurch muss er zumindest einmal gesagt haben.
Okay.
Übrigens muss ich ihn nicht vorlesen. Er muss verlesen werden.
Was war Ihre längste? Es gibt ja dann diese Geschichten von großen. Ich erinnere damals an als Axel Springer das Hamburger Abendblatt und andere Zeitungen an die Funke Mediengruppe verkauft haben. Der haben die, glaube ich, gefühlt 1,5 Tage da gesessen mit den ganzen Anwälten und sich das vorlesen lassen.
Ja, das sind die Unternehmenskaufverträge.
Ja.
Das sind so die Walk und Crime Stories, die immer erzählt werden. Da habe ich auch eine bisschen andere Auffassung. Also es ist so, die Frage ist immer, was muss verlesen werden?
Ja.
Ganz große Frage. Und es muss alles verlesen werden, was von den Parteien quasi erklärt wird. Und der eigentliche Vertrag, der ist natürlich nicht so lang, dass man den 1,5 Tage verliest. Aber der Vertrag hat Anlagen.
Genau.
Und die Anlagen können andere Verträge sein. Die Anlagen können sonstige Urkunden sein. Und die Frage ist immer, müssen die mitverlesen werden? Und in all diesen Ewigverträgen wird das halt mitverlesen. Warum? Weil alle Angst haben, dass wenn sie es nicht verlesen, die ganze Urkunde unwirksam sein könnte und alle Anwälte sagen...
Weil dann später einer sagt, Moment mal, ja. Seite 34 oben rechts hat die Heb nicht vorgelesen.
Ja, wenn es Seite 34 wäre, ist gut, ist ja eher Seite 374
genau,
und okay. rechts sie hat da nicht vorgelesen. Und dann denkt man, jetzt bricht der ganze Vertrag zusammen. Ja? Also erstmal ist schon mal die Frage, ob das wirklich richtig sein könnte, selbst wenn das verlesungsbedürftig wäre, dass deshalb der ganze Vertrag zusammenbricht. Aber meistens, und das ist meine These, sind die Sachen gar nicht verlesungsbedürftig, ja. sondern werden nur aus Angst, ja, vorgelesen und weil natürlich auch die Anwälte, muss man sagen, die dabei sind, werden eine Stunde bezahlt.
Genau.
Am Ende ist es verlangweilig, aber ist auch egal. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu umgehen. Man kann Anlagen auslagern in eine Verweisurkunde. Auf die wird dann nur noch verwiesen. Die muss zwar auch beurkundet werden, da müssen aber nicht alle beihocken. Dann reicht es, wenn einer dabei ist. Oder man guckt einfach genau hin und stellt fest, dass ganz, ganz viel von dem gar nicht verlesungsbedürftig ist, weil es nur Urkunden sind, die es schon gibt. Ja, wenn ich einen Vertrag als Anlage habe, den es schon gibt, den schließe ich ja nicht neu ab.
Das stimmt. Wir wollen ja am Anfang sagen, Mensch, Notare verdienen gar nicht so, ich weiß nicht, so gut haben wir nicht gesagt, aber man hat manchmal ein falsches Bild. Das haben wir jetzt unter anderem geklärt, was die Gebühr anbelangt. Ich glaube, woher das vielleicht doch kommt, ist, weil natürlich Notare wie Makler in den vergangenen Jahren, ohne dass Mehrarbeit entstanden ist, einfach profitiert haben von diesem unglaublichen Wachstum der Immobilienpreise in Hamburg, richtig? Das ist einfach so gekommen, ne?
Das ist so gekommen, ja, natürlich. Nicht linear, ne, das muss man immer dazu sehen, aber trotzdem, natürlich haben wir genauso wie die anderen davon profitiert, weil je teurer es wurde, desto mehr haben wir auch verdient. Manches ist dafür nicht verkauft worden oder es gab zum Teil aber auch weniger, weil gar nicht so viel verkauft wurde. Also nochmal, wie gesagt, als Notar in Hamburg mit den Preisen hier, wer sich da beklagt als
Notar. Was verdient denn so ein Notar in Hamburg im Schnitt?
Ausreichend.
wie viel Mandanten hat man dann so? Ist das irgendwie so ein...
Kann man so nicht sagen. Also das ist auch unterschiedlich, ne? Das ist auch unterschiedlich, wie man sein Notarbüro organisiert, ne? Das gibt da solche und solche. Manche haben viel mehr Mitarbeiter zum Beispiel als wir. Da hat man viel mehr nur mit den Mitarbeitern zu tun. Bei uns ist eher so, dass man auch ein bisschen mehr mit dem Notar zu tun hat. Das ist immer eine Frage, wie das eigene Selbstverständnis auch ist, ne? Ich beurkunden muss immer der Notar. Aber wie viel in der Vor- und Nachbereitung noch der Notar macht und wie viel Angestellte, das kann man sicherlich so ein bisschen machen. Vielleicht übrigens an der Stelle, weil die Geschichte ganz schön ist, mit dem Verlesen. Ich hatte mal eine sehr erfolgreiche Autorin, die bei mir war. Ich darf natürlich nicht sagen, wer es
natürlich
war.
Natürlich nicht.
Klar. Und die stieg also gleich ein mit, es war ihr erster Satz, eins sage ich Ihnen gleich, Herr Notar. Ich so, was denn? Ich lese schneller als Sie.
Ja.
Dann habe ich gesagt, glaube ich Ihnen nicht. Sie wollen es wissen. Ich so, ja, dann lesen Sie doch Ihren Vertrag vor. Kann ich? Ich sage, ja klar.
Das darf man, ne?
Das darf sie, ja.
Es darf jeder seinen eigenen vorlesen.
Es dürfte jeder seinen eigenen vorlesen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Und das war das einzige Mal, dann habe ich es gemacht, habe ich sie vorlesen lassen und habe sie halt immer an den Stellen unterbrochen, wo ich dann das erklärt habe und habe festgestellt, dass es natürlich ganz schrecklich ist, wenn ich mir meine eigenen Verträge anhören muss.
Wissen Sie, was ich eigentlich das Interessanteste finde? Das ist bei Ihnen jetzt auch so. Ich glaube, das Problem mit den Notaren ist, man hat ein völlig anderes Bild von ihnen, wenn man keinen kennt. Mhm. Und wenn Sie jetzt hier gesessen hätten, ich hätte raten müssen, was Sie sind, ja, dann wäre Notar mir in 3 Jahren nicht eingefallen, glaube ich. Und so ist es bei ganz vielen. Also das ist irgendwie, da frage ich mich gerade auch, wo aber selber so dieses Bild, dieses falsche Bild, vielleicht noch von früher. Ja, wo
aus,
dann.
Auch aus Filmen.
Ja, aber Filme würden mir, aber so der klassische Notar, Gott hab ihn selig, so Henning Foscherau. Also so ein edler, distinguierter Hamburger Gentleman, aber auch so ein bisschen distanziert irgendwie eher so, ne? Also so, und dann denkt man so, dann denkt ja auch, ist ja auch so, die sitzen ja irgendwie alle am Neuen Wall. Aber oder rund um den Rathausmarkt sitzen ja, darf man als Notar auch woanders sitzen, aber ich kenne jetzt mit Ihnen, glaube ich, 5 Notare.
Ja.
Und das sind alles ganz andere Typen, als ich es gedacht hätte. Also lustig nebenbei, irgendwie auch so, also eben nicht so, wie ich mir so Notar vorgestellt habe, noch vor 10 oder 15 Jahren. Vielleicht liegt das einfach.
Ja, erstmal glaube ich, ist es ja ein klassisches Ding. Es hat was mit Vorteilen zu tun.
Genau.
Und das haben wir ja alle. Und das ist ja das, was uns überall plagt, ne? Dass wir sozusagen, ist ja fast das Problem unserer Zeit, Vorteile, ne? Was wir nicht kennen, das belegen wir mit irgendwelchen Dingen, die wir wo immer auch her haben, bis wir es besser wissen. Und ja, ich glaube, also erstens hat sich das Bild des Notars auch verändert. Das muss man dann sagen. Der Notar ist viel mehr zum Verbraucherschützer geworden, als das früher noch war. Wir haben auch immer mehr zu beachten. Mhm. Also es wird überhaupt nicht langweilig, weil immer neue Vorschriften kommen. Wir immer mehr auch im Hinblick auf Verbraucher da eingesetzt werden vom Gesetzgeber. Ist ja auch gut. Und weil auch die Verträge viel länger werden. Mhm. Also ein Ehevertrag heute ist was ganz anderes als ein Ehevertrag vor 30 Jahren.
Oh Mensch, Ehevertrag, ich habe keinen. Ist das schlimm?
Es kommt darauf an, wie viel Geld Sie haben oder Ihre Frau. Und
wenn beides ungefähr so gleich...
Dann ist das nicht schlimm, außer ich finde trotzdem, es besser ist, einen zu haben, weil ein Ehevertrag schützt ja davor, dass man sich in dem Moment, wo die Ehe scheitert, noch anfängt, über Dinge zu streiten.
Stimmt.
Und ich finde, der Moment, wo die Ehe scheitert, ist nun echt der letzte Moment, wo man sich noch über Geld unterhalten möchte.
Stimmt.
Und deswegen bin ich ein totaler Fan davon, Eheverträge zu machen. Ich beurkunde die auch ganz gerne, wobei das ist anstrengend. Ne?
Das also, kann man ja auch beim Anwalt aber machen. Da muss man
beim Notar. Auch zum Notar. Okay. Ja, beurkunde beim Notar. Und das ist anstrengend, das kann ich nur selber machen. Und das ist ziemlich komplex. aber ich mache es trotzdem gerne, einfach deshalb, weil ich es für wichtig erachte, wobei ich immer Folgendes sagen muss. Also wenn alle ungefähr gleich verdienen, und oder dafür sorgen, dass während der Ehe das Vermögen auch halbwegs ordentlich gleich verteilt ist und wir nicht über Riesenbeträge reden, dann kommt man auch mit der gesetzlichen Regelung ganz gut klar. Ich finde immer noch einen Ehevertrag besser, aber dann ist das nicht so dramatisch. Aber wenn man anfängt, drüber nachzudenken und sich dann auch mal vorstellt, ja, beide verdienen vielleicht gleich, aber dann ist die Ehe ein bisschen zerrüttet und er wird vielleicht jetzt mal zum Spieler und verjubelt sein ganzes Geld, ja, dann kriegt er halt am Ende die Hälfte, jetzt mal ganz banal gesagt, von dem, was sie sich so erwirtschaftet hat, obwohl sie immer sparsam war.
Ja.
Das ist ja auch nicht das, wo man sagen würde, das ist jetzt wahnsinnig fair und gerecht. Und die gesetzliche Regelung ist eben eine total pauschale. Die guckt im Wesentlichen überhaupt nicht darauf, wer hat was, wieso gemacht, wo ist das Geld geblieben. Und deswegen bin ich eher für Ehevertrag, auch wenn das nicht so wahnsinnig romantisch ist.
Ich liebe dich. Der Freibetrag verdoppelt sich. Hat mal ein Freund von mir zu seiner Freundin gesagt, die dann seine Frau wurde. Wollen wir noch ein bisschen beide uns gemeinsam über jemand ganz anders aufregen? Sie können wählen. Über die Makler hatte ich auch schon viel in diesem Podcast. Nette Menschen auch. Ja. Aber da denkt man natürlich auch manchmal, was hat der jetzt genau gemacht für die 4,5%? Sind das in Hamburg?
6,5%.
4,5% sind die Grunderwerbsteuer. In Schleswig-Holstein ist es weniger. Und da fragt man sich auch bei den Maklern, das ist ja von Bundesland zu Bundesland völlig verschieden. Bei den Notaren ist es ja nicht so.
Ja.
Bei den Maklern ist es völlig verschieden. Und man fragt sich, wieso. Und das Allerschlimmste, fliegt hier irgendwie so ein Flugzeug?
Wir fliegen Flugzeug,
Flugzeug. Was ist hier los gerade? Corona ist vorbei. Gerade die ersten Flugzeuge heben wieder ab.
Ja, wer weiß, wann das hier gesendet wird. Vielleicht ist Corona vorbei.
Nein, das kann ich gar nicht.
Hier, wo wir jetzt sitzen, ist Corona noch nicht vorbei.
Oder regen wir uns lieber über die Grunderwerbsteuer auf? Das ist ja das Ding, wo du denkst, was genau, wofür genau zahlt man diese unfassbaren, was haben wir gesagt, 4,5% in Hamburg, 6,5% in Schleswig-Holstein.
Ja. Erregen wir uns lieber über die Grunderwerbsteuer.
Ja. Ja, weil das ist ja wirklich, wo man denkt, was macht der Staat dafür genau?
Die Grunderwerbsteuer ist ja quasi das Äquivalent zur Umsatzsteuer beim Immobilienverkauf. Ja. Und dafür ist sie natürlich niedrig, weil Gott bewahre 19 oder 16%.
Stimmt.
Ja, denn die gibt's ja nicht beim Immobilienverkauf.
Genau. Und immerhin auf die Grunderwerbsteuer kommt nicht nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Das ist schon mal ganz gut.
Nee, ne? Die nicht. Ne? Genau. Also das ist dann die Grunderwerbsteuer. Was wir haben, wir hatten mal in der Vergangenheit irgendwann mal eine steigende Grunderwerbsteuer. Dann haben die Leute angefangen, Schmuh zu machen und irgendwie Geld nebenher vorbeizuschieben. Ne? Das ist ja auch immer die Sache. Ne? Ja. Was wird beim Notar beurkundet? Was wird wirklich gezahlt? In Deutschland, Gottlob, wird genau eigentlich in 99,9% der Fälle, hoffe ich jedenfalls auch, gezahlt, was beim Notar gemacht wird. Wer das nicht macht, läuft halt das Risiko, siehe Beispiel vorhin, auf Betrüger auch einzufallen. Und dann hat man die ganzen Ausnahmen, die es gab, weggeschafft und hat gesagt, die Grunderwerbsteuer ist 3,5%. Und dann gab es die Föderalismusreform und hat gesagt, wir wollen ein bisschen mehr Kompetenzen von den Ländern auf den Bund übertragen und aber auch was auf die Länder. Und da war die große Frage, ja, was denn? Dann sind auf die Idee gekommen, die Höhe der Grunderwerbsteuer. Und damit ging es jetzt los, dass das in Deutschland auseinandergeht. Bayern hat immer noch 3,5%, deswegen wollten sie ja die Automaut haben, um Geld zu bekommen. Schleswig-Holstein ist eben an der Spitze, auch mit NRW, mit 6,5.
Ja.
Und Hamburg hat auf 4,5 erhöht und ist da aber hängen geblieben. So ist also unterschiedlich. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Und da muss man natürlich sagen, das ist gerade, wenn man sich überlegt, wann die auch mal nicht anfällt, ne? Das ist eigentlich ganz komisch. Wenn ich zum Beispiel von meinem Vater etwas erwerbe, zahle ich keine Grunderwerbsteuer.
Genau.
Also der, der einen Vater hat oder eine Mutter mit viel Geld und von dem was kauft, er kauft ja immer noch, der wird also besser behandelt als der, der keinen reichen Vater hat, sondern sich das selber erarbeiten
muss. Gute Nachricht für alle, die reiche Väter haben. Ne?
Ja, genau.
Oder also reiche Mütter. Das
Steuerrecht ist sowieso ziemlich darauf angelegt, die Geld haben, weiter mit Geld zu versorgen und die sich hocharbeiten, denen so eher ein paar Steine in den Weg zu legen. Und ich habe da mal einen Vorschlag gemacht, der kommt demnächst in meinem Rechtschreiben-Podcast auch nochmal ausführlich, wie man bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag einbaut. Und zwar habe ich gesagt, wir brauchen einen flexiblen Freibetrag. Mhm. Einen Freibetrag, der sich wieder auffüllt. Warum? Es bringt gar nichts zu sagen, beim ersten Haus, was man kauft, gibt es einen Freibetrag, muss ich keine Grunderwerbsteuer zahlen, in Höhe von, sagen wir mal, jeder 5.000 Euro. Denn es kann ja sein, dass ich das verkaufen muss, zum Beispiel, weil ich woanders hinziehe.
Ja.
Ne? Und dann verkaufe ich es, dann kaufe ich das nächste, muss ich doch zahlen. Und ich habe gesagt, also lasst es uns doch so machen, dass quasi jeder die Chance hat, eine Immobilie, so mal ganz grob, ohne Grunderwerbsteuer zu zahlen zu haben. Und wenn er sie verkauft, dann füllt sich aus dem Verkauf sozusagen dieser Steuerfreibetrag wieder auf und den kann er beim nächsten Mal wieder nutzen.
Super Idee. Und also das praktisch allein schon die erste Immobilie. Ja. Wenn wir mal in Hamburg müssten, würde jeder, der sich zum ersten Mal in Hamburg eine Immobilie kauft, müsste 4,5% weniger zahlen. Das könnte für viele Leute genau die Summe sein, die ihnen fehlt, jetzt um sich ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen. Ne? Weil 4,5%, also das ist auf jeden Fall Geld, ist richtig viel Geld.
Jedenfalls muss man immer sagen, das ist ja Geld, was quasi nicht dem Wert der Immobilie entspricht.
Genau.
Also eine Bank finanziert die Immobilie, aber kriegt als Sicherheit eine Grundschuld in der Immobilie, und wenn dann aber nochmal Nebenkosten über 10-12% kommen, die hauen ja einfach drauf.
Genau.
Die sind ja nicht als Wert da, das ist einfach Geld, was abfließt. Und dann wird es schon problematisch. Denn eine Vollfinanzierung plus Nebenkosten, die muss man erstmal hinbekommen. Und diesen Vorschlag habe ich gemacht, und ich finde, dann könnte man die Steuer für die anderen ruhig ein bisschen anheben, weil wer die zweite, dritte, vierte kauft, der kann auch ein bisschen mehr Grunderwerbsteuer kaufen.
Absolut.
Ja, aber die erste, also entweder das Familienheim oder auch die Kapitalanlage, ich wohne zur Miete, habe noch eine andere für später, ich finde, das sollte man jedem geben. Ich habe dann auch vorgeschlagen, jedes Kind kriegt genauso, sagen wir mal, diese 5.000 Steuerfreibetrag. Das heißt, eine Familie mit zwei Kindern hätte dann schon mal 20.000. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Und in dem Moment, wenn die Kinder 18 sind und das Haus wird verkauft, dann wird aber erstmal der Freibetrag der Kinder wieder aufgeführt.
Genau. Ja? Sehr guter Vorschlag. Ja. Komm. Erzählen Sie, Sie machen einen Podcast. Also ist das ja der erste und einzige Podcast, Notar-Podcast, den ein Notar macht?
Ich glaube ja.
Warum machen Sie das?
Warum?
Ja.
Ich habe früher beim Radio gearbeitet, da war ich so 18, 19 in Hannover neben der Schule für den NDR, habe da Presseschau gemacht, bin mit der Nagra mit so einem richtig schweren Bandgerät rumgelaufen, habe kleine Beiträge geschnitten und habe da immer Spaß dran gehabt. Und ich habe auch zwischendurch ein bisschen geschrieben, ein Buch geschrieben, aber ich finde dieses Format des Podcasts einfach super, weil man es so nebenher hören kann. Ne? Ich kann Rasenmähen und Podcast hören. Ich kann kochen und Podcast hören. Ich kann Autofahren und Podcast hören.
Und Sie haben ja mehrere. Haben Sie mehrere Podcasts? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Ich habe
einen über Rechtschreiben, haben wir jetzt schon gelernt.
Rechtschreiben, genau. Da geht es um gutes Recht, gute Gesetze. Zum Beispiel eben das neue Maklerrecht wird da besprochen. Oder auch die Frage, warum eigentlich die Schlange vor den Damenklos immer so lang ist und vor den Herrenklos nicht.
Warum?
Weil es eine Versammlungsstättenverordnung gibt. Und da steht drin, bei einem Neubau, wie viele Toiletten gebaut werden. Und da stellt man fest, dass in der alten Verordnung, die in Hamburg immer noch gilt, viel mehr Pinkelgelegenheiten für Männer drin sind als für Frauen.
Das ist nämlich die Geschichte, das habe ich mal im Volksparkstadion erlebt, dass dann vielen Mal, war mal die Toiletten der Frauen kaputt und auf einer Etage, und dann standen die plötzlich alle bei den Männern hinter uns und sagten, wieso habt ihr so viele Toiletten? Natürlich hat man da auch noch die Urinale, das muss man natürlich fairerweise dazu sagen, aber das ist der Grund. Okay.
Das ist der Grund. Und selbst in der neuen Musterversammlungsstättenverordnung ist es nur pari, und pari reicht ja auch nicht, weil, mein Gott, bei uns Männern geht es halt leichter.
Genau.
Okay, cool. Das heißt, die Frauen müssen mehr kriegen und nicht
gleich. Das erzählen Sie dann aber selber, Sie erzählen dann selber so kleine Anekdoten, oder haben Sie jemanden zu Gast?
Ich habe immer irgendjemanden zu Gast und bespreche das mit dem. Und bringt da auch immer Vorschläge. Also die Idee ist nicht rumzumeckern, sondern ganz konkrete Regelungsvorschläge zu geben, zum Beispiel das mit der Grunderwerbsteuer. Mhm. Es wird auch einen geben für eine andere Erbschaftssteuer. Ich habe jetzt vorgeschlagen, habe ich einen Fachaufsatz geschrieben, aber daraus mache ich eben auch einen Podcast, ein allgemeines Mietervorkaufsrecht.
Ach, also, cool.
Im Moment ist es so, es gibt kein allgemeines Mietervorkaufsrecht. Das heißt, wenn die Wohnung eines Mieters, vermietete Wohnung verkauft wird, dann hat der Mieter nicht den Anspruch, diesen Vertrag quasi vorrangig selber abzuschließen. Mhm. Das gibt's nur in Fällen, wo das Haus frisch aufgeteilt wurde in Wohnungseigentum und der Mieter bei Aufteilung schon drin war, und dann wird es erstmal verkauft. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal ein System vorgeschlagen, richtig mit dem Gesetzesentwurf quasi, ne, mit dem Text, damit man es abschreiben kann, dass jeder Mieter diese Möglichkeit bekommt. Und wenn wir das jetzt noch kombinieren mit einem Grunderwerbsteuerfreibetrag, dann würde es halt wirklich für einen Mieter erleichtert werden, ihre eigene Wohnung zu kaufen.
Cool. Zweiter Podcast ist was mit Fußball.
Schiri pfeift doch.
Ja.
Ist der zweite Podcast. Da geht's um Fußballregeln. Und
Sie selber Fußballer sind, oder weil Sie selber?
Ja, ich habe auch Fußball gespielt. Ja. Jetzt nichts, nothing to write home about, würden die Engländer sagen. Und ich habe aber ein guter Freund von mir macht eine kleine Call-in-Fernsehsendung in Hannover, wo ich herkomme, und die heißt der Club der roten Dichter. Mhm. Die findet immer Montag statt. Und das ist eine Fernsehsendung so. Und da bin ich ab und zu Gast, weil ich mich halt ein bisschen mit Regeln auskenne und da Spaß dran habe, und weil ich mal bei Spiegel Online so eine Serie geschrieben habe, wie man Fußballregeln verbessern könnte. Und ich habe halt irgendwann mal die Fußballregeln gelesen. Und die Fußballregeln sind 150 Seiten lang. Ja, völlig unzumutbar und schrecklich formuliert.
Wobei es wenig Regeln sind, glaube ich. Also die Kernregeln sind 21, oder wie sind das?
Ja, man kann das schwer sagen, weil das ein Durcheinander ist.
Genau.
Das ist eine Mischung aus Regel, aus Beispiel, aus Erläuterung und nochmal DFB-Kommentar. Ja. Also aus der Jurist, der dreht sich, wenn er lebt, dreht er sich nicht im Grabe um. Aber es ist ganz schrecklich. Und jetzt mache ich diesen Podcast immer nach einem Spieltag. Der kommt dann immer Sonntagabend oder Montag früh raus. Schiri pfeift doch, überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und unterhalte mich mit einem Gast, jetzt zum Beispiel gerade gestern Bernd Spies, ehemals Vorstandsmitglied bei St. Pauli, nächste Woche mit Thorsten Kienhöfer, FIFA-Schiedsrichter gewesen, und vielen anderen über so 2-3 Entscheidungen. Und es geht weniger darum, jetzt über den Schiri zu meckern, sondern Sinn und Zweck der Entscheidung.
Was ist denn die unsinnigste Fußballregel, wenn Sie sagen, da sind viele Unsinnige dabei?
Die unsinnigste. Also die mich am meisten ärgert, ist das Dogma, dass jedes Vergehen im Strafraum mit Elfmeter Strafschuss geahndet wird. Weil das dazu führt, dass erstens bestimmte Vergehen nicht gepfiffen werden im Strafraum, die aber außerhalb gepfiffen würden, weil man sagt, beim besten Willen kann man keinen Strafschuss vergeben. Und dass aber umgekehrt die Stürmer ständig hinfallen. Am Rande vom Strafraum, haben wir jetzt wieder gesehen, beim HSV-Spiel. Mhm. Zwei Elfmeter, die es nicht hätte geben dürfen, meines Erachtens. Also zum Beispiel der Ulreich, ne? Das ist 1-0. Für Bochum. Da ist Ulreich raus, ist zu spät gekommen, hat zurückgezogen, hat den Spieler überhaupt nicht umgehauen. Der Spieler hat das gesehen, hat eingefädelt, hat sich hingeschmissen, Elfmeter. Ja, völliger Quatsch. Das war kein Foul. Und das hätte auch nie einen Strafschuss geben dürfen, weil die Situation schon gar nicht mehr so war, dass er in ein Tor fallen könnte. Und da habe ich vorgeschlagen, jetzt als Regel zu sagen, Strafschuss nur noch, wenn eine konkrete Torschance verhindert wird und ansonsten ein Straffreistoß aus 22 Meter.
Wow.
Einfach mal, warum nicht?
Und gibt es noch einen dritten Podcast? Ja.
Es gibt einen dritten Podcast, der startet jetzt ganz neu. Der heißt, oder der ist schon seit Wochen neu gestartet, wenn wir das hier hören.
Sie produzieren immer direkt, dann so, ich mache ja immer so ein bisschen, muss ich sagen, das gebe ich auch gern zu, dass dann teilweise Gäste anrufen und sagen, sag mal, kommt der Podcast eigentlich noch? Und ich mache so ein bisschen auf Vorrat, weil man weiß nie. Ich bin so locker in diese Corona-Phase rein. Wir wussten ja eigentlich, dass Corona kommt, und ich hatte einfach keine Podcasts. Und dann war es halt schwer, Podcast zu machen in der ersten Phase. Deshalb schiebe ich immer so 6-7 Podcasts vor mir her. Das ist unklug, ja.
Also kann ich beim Fußball-Podcast nicht machen.
Machen, das stimmt. Das will ich auch
aktuell machen. Das ist einer, den ich immer so mache. Der neue Podcast ist einer, den ich theoretisch ein bisschen auf Vorrat machen kann. Der heißt Meaningful Encounters. Begegnungen, die ein Leben prägen.
Wow.
Und da geht es darum, dass spannende Menschen, die berühmt sein können, aber überhaupt nicht müssen, von den Begegnungen aus ihrem Leben erzählen, die sich im Nachhinein als prägend herausgestellt haben. Die vielleicht ganz zufällig waren in dem Moment, wo man gar nicht gemerkt hat, wie wichtig die waren.
Was war das bei Ihnen?
Zum Beispiel, jetzt ganz banal, also ich habe die Bucerius Law School mit aufgebaut in Hamburg, als Jurist, weil ich nach meinem Studium nicht wusste, was ich tun sollte. Ich hatte keine Ahnung, ich habe keine Sekunde daran gedacht, Notar zu werden, nachdem ich meine beiden Staatsexamen Doktor in der Tasche hatte.
Beide mit 2 haben wir gelernt, ne?
Ja, wow. Ja. Und dann habe ich die Bucerius Law School mit aufgebaut, diese private Jura-Hochschule. Mhm. Warum? Weil ich eine Sache konnte, Jura-Ausbildung. Mhm. Ja, habe ich ja lange genug gemacht. Also das wusste ich, und ich wusste, die ist doof. Also ich habe die zwar gut bestanden, aber die könnte viel besser sein. Ja. Und dann habe ich das 2 Jahre mit aufgebaut und das eigenes Thema. Und nach 2 Jahren habe ich so das Gefühl gehabt, so jetzt musst du was anderes machen, wusste aber nicht was. Und dann habe ich mit Peter Rabat, der ist auch Notar in Hamburg, bei einem Bier zusammengesessen, weil wir uns da über die Law School kannten. Und dann habe ich gesagt, Herr Rabat, ich weiß eigentlich nicht, was ich tun soll. Was mache ich denn jetzt? Und sagt er, was haben Sie für Noten? Und ich sage, das und das. Ich meine, oh Moment, Sie müssen Notar werden. Ja. Noch 2 Bier bitte. Und das kann ich sagen, also wenn diese Begegnung an dem Tag dort nicht stattgefunden hätte, wäre ich heute nicht Notar. Das ist ganz banal. Ich wäre es never ever, wäre ich sonst auf die Idee gekommen.
Muss ein Notar auch so ein bisschen sowas vom Entertainer in sich haben? Eigentlich frage ich mich gerade, wenn ich jetzt alle die 5 Notare, die ich kenne, die haben auch, also ist schwierig, wenn man so ein ganz introvertierter, in sich gekehrter Mensch ist. Man muss auch irgendwie witzig sein als Notar. Man muss auch so ein bisschen gut lesen können, man muss ja fast schon gut betonen können. Also Sachen sind nicht unerheblich, oder?
Also ich sage immer, eine Beurkundung bei mir, in der nicht gelacht wurde, nehme ich echt als persönliche Niederlage hin.
Ja, sehr gut. Das
ist selten.
Ja. Ja.
Und ich sage auch immer, dass ich habe jetzt gerade eine Aufnahme gemacht mit Bernd Begemann für die Meaningful Encounters, und da waren wir uns einig, letztlich ist das, was er auf der Bühne macht als Musiker und das, was ich als Notar mache, immer auch eine Form von Performance, weil wir immer auf das Publikum, was da ist, eingehen müssen. Und jedes ist ein bisschen anders. Und es muss immer darum, die zu packen. Und ich denke mir immer, die Leute kommen ja zum Notar nicht, weil sie gedacht haben, oh Schatz, hast du Lust zum Notar? Was stellst du dir vor? Ne, so wie man ins Theater geht, sondern die gehen dahin, weil sie müssen.
Ja, und das Gute ist, ich habe es mitgekriegt mit meinen Schwiegereltern, die waren euch auch beim Notar und kamen wieder und sag ich, na, wie war es denn? Ihr wart ja lange da. Und dann sagten die, ach, das war so nett, das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist ja sozusagen das größte Kompliment, was man als Notar dann kriegen kann, ne?
Genau, also wenn die weggehen und sagen, das war toll, das war viel besser, als wir dachten, und dann auch noch rausgehen mit dem Gefühl, das hat auch Sinn gemacht. Also nicht nur, dass es jetzt unterhaltsam war, sondern ich habe auch echt was verstanden, und offenbar macht dem der Beruf auch wirklich Freude, und der wollte uns mal, ja, das ist das Tollste. Und das kriege ich Gott sei Dank häufig gespiegelt und deswegen macht der Beruf auch so viel Spaß.
Sie haben keine Krawatte. Jetzt ist es nur heute oder grundsätzlich?
Nee, ich trage schon, glaube ich, seit 8 Jahren keine Krawatte mehr.
Ich glaube, wir haben, glaube ich, wirklich alle Vorurteile behoben. Vielen Dank für den Besuch.
Herzlichen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.